SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der als Architekt einen ganz eigenen Weg geht. Er verwendet lokale Materialien und traditionelle Handwerkstechniken. Er bezieht die Menschen ein und er legt Wert auf Nachhaltigkeit. Und er hat so, darüber werden wir sprechen, nicht nur große Architekturpreise erhalten, sondern auch sein Heimatdorf in Burkina Faso von Grund auf verwandelt. Hallo und herzlich willkommen, Francis Kéré.
Hallo, Patrick. Vielen Dank.
Also schön, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Herr Kéré, Sie haben ja auf der ganzen Welt gebaut, also von China über Burkina Faso bis Deutschland. Woran arbeiten Sie denn jetzt im Moment?
Im Moment arbeite ich an einem Parlamentshaus in Benin und da habe ich noch ein paar weitere Projekte in Burkina Faso. Und für München haben wir auch große Träume, die im Werden sind.
Sind Sie denn auch in Afrika im Moment? Also mit Corona können Sie in Benin gucken, wie Sie da vor Ort Ihr Parlamentsgebäude bauen können?
Ja, ich bin eigentlich in letzter Zeit sehr oft in Benin, weil da ist so große Hoffnung an dieses Gebäude. Damit Sie wissen, worum es hier geht, ich wurde eingeladen, mit anderen Architekten Vorschläge zu machen für ein neues Parlamenthaus. Ich wurde in meinem Büro weich geklopft, Francis, das sollte man machen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich aber eine Idee in der Hoffnung, dass Sie das vielleicht nicht verstehen und nicht haben wollen. Also ich habe eine Idee, Laber a Palaber, der Palaverbaum.
Der Baobabbaum oder Affenbrotbaum, ja.
Genau, sollte man dort als Inspiration nehmen. Wir haben Glück oder Pech. Also sagen wir haben Glück, dass das Parlamentshaus und dann dem Staatschef, dass sie diese Idee sehr gut gefallen haben. Und ich wurde dann genommen. Und deshalb bin ich so oft jetzt dort. Aber dank Digitalisierung und dank digitalem Unterricht und alles, da kann ich meinen anderen Verpflichtungen nachgehen.
Herr Kéré, Sie sind 1965 geboren in Burkina Faso in einem Dorf. Das Dorf heißt Gando. Wann waren Sie denn zuletzt in Gando?
Ich war zuletzt vor 4 Wochen in Gando. Und von dort bin ich direkt nach Benin, Cotonou, geflogen.
Ja, wenn Sie nach Gando zurückkehren, wie fühlen Sie sich denn da? Was ist das für ein Gefühl, in dieses Heimatdorf zurückzukehren?
Dass man dazu beigetragen hat, dass viele, viele Kinder im Dorf bei ihren Familien bleiben können und eine Schule besuchen dürfen. Es ist aber auch so, dass man weiß, man wird noch gebraucht. Man hat einen Sinn im Leben und dass man auch dazu beigetragen hat, seine Gemeinschaft nach vorne zu bringen.
Also dieses Gefühl von gebraucht werden, das müssen Sie ja wirklich ganz stark in Gando haben. Sie haben das Dorf nämlich über die Jahre sehr, sehr verändert. Also Sie als Architekt haben da mehrere Gebäude errichtet, ein Schulgebäude, eine Bibliothek. Sie haben Mangobäume pflanzen lassen, ein Community Center errichtet. Und Ihre Stiftung, die Kéré Foundation, die engagiert sich da bis heute. Was haben Sie denn zuletzt gebaut oder getan vor Ort in Gando?
Ja, gerade bauen wir ein Gymnasium. Und ich muss dazu sagen, Kéré Foundation hört sich ja sehr, sehr neumodisch an. Die Stiftung, die ich gründen müsste, habe ich als Student gegründet. Und das nannte sich einfach Schulbausteine für Gando e.V. Und natürlich, damals konnte ich ja nicht ahnen, dass die Schule, die ich als meinen Beitrag zur Entwicklung meiner eigenen Gemeinschaft bauen werde, so weltbekannt wird, so dass ich sogar heute mich Professor in der TU München nennen darf, wissen Sie? Es war sehr praktisch, dass man gesagt hat, ich nenne den Verein genauso zweckgebunden. Und plötzlich ist es so, dass diese Herzensangelegenheit plötzlich mir selber beruflich große Chancen eröffnet hat, so dass ich dann plötzlich mich in Amerika, in Harvard, als Professor vorgefunden habe. Und dann, da sind natürlich viele Freunde gekommen und gesagt, ach du, hör mal zu, ja, Schulbausteine für Gando e.V., das ist so deutsch. Und ich habe gesagt, aber nun, ich könnte das alles nur machen dank Deutschland, dank Deutsch, habe ich gesagt. Aber weißt du, wenn du das umbenennst, ja, KDE Architecture, KDE Foundation, das wird dir mehr Geld bringen. Und so sage ich, okay, wenn es hilft, Infrastrukturen für meine Menschen zu schaffen, das machen wir. Daher heißt es jetzt KDE Foundation. Und das habe ich tatsächlich als Student aufgebaut.
Sprechen wir so ein bisschen über diese erste Schule, die Sie jetzt auch angesprochen haben, die Sie als Student da errichtet hatten und die Sie ja tatsächlich auch bekannt und berühmt gemacht hat. Das ist eine Grundschule. Schulen in Burkina Faso, die sind ja klassischerweise aus Zement. Sie haben Ihre Schule aber aus Lehm und Holz gebaut. Warum denn eigentlich?
Ganz simpel. Ich war von Anfang an der Meinung, wenn mein Dorf eine Zukunft haben sollte, müsste ich darauf bauen, das zu nutzen, was die Leute in Hülle und Fülle haben und dann auf lokales Wissen vertrauen. So, damals hatte ich wirklich Angst, was Modernes einzuführen und dann immer wieder, wenn es kaputt ist, dass ich gerufen werde, weil ich habe das ja eingeführt, wissen Sie. Dadurch, dass ich meine Familie, meine Brüder und so Eltern auch in Schande bringe. Ja, euer Sohn dachte, er kannte er besser. Jetzt, wir wussten, dass es nicht funktioniert. Also ich habe auf Flug nach vorne. Und dann, ja, ich habe Glück, dass ich so gedacht habe. Das hat mir wirklich geholfen. Das hat gewirkt und das funktionierte. Praktischerweise hatte ich ja nicht genug Geld für ein Betonhaus. Das muss man auch wissen. Aber man muss auch wissen, dass es... Es hört sich toll heute an im Nachhinein, aber es war nicht einfach. Ich wurde nicht akzeptiert, als ich mit der Idee kam, lass uns eine Schule aus Lehm bauen. Als ich sagte, ich habe Freunde und ich habe ein bisschen Geld gesammelt und ich kann die Schule zeichnen und wir werden eine neue Schule bauen. Es gab Enthusiasmus. Die Leute haben Hurra, die haben geklatscht. Und dann nach einer Weile sagte ich, aber wir werden Lehm verwenden. Oh la la. Es war eine Empörung da, ein Aufschrei. Ja, er kennt unsere Realität und will jetzt eine Schule aus Lehm bauen. Ein Schulhaus aus Lehm wird nicht mal eine Regenzeit bestehen. Warum will er das machen? Es sind diese Deutschen, wissen Sie? Die wollen, dass Afrika sich nicht entwickelt. Die wollen, dass wir noch in unserer Armut bleiben, damit sie begaffen kommen. Ja? Die bauen die besten Autos der Welt und bauen Betonhäuser. Und dem Francis haben sie eine Gehirnwäsche verpasst, damit er wirklich hier uns mit unserer Armut behält. Das war wirklich die Reaktion. Die haben dann die Idee abgelehnt. Aber ich habe Glück, dass ich wirklich mich gegen der Erwartung meiner Familie und meines Dorfgemeinschaft gestellt habe und ein Gebäude aus Lehm anstatt aus Beton, wie sie sich gewünscht haben, gebaut haben.
Also Sie haben eine ganz schöne, auch sehr bescheidene Art, finde ich, darüber zu sprechen. Sie haben natürlich auch eine bestimmte Form von neuem Lehm entwickelt und hatten auch wirklich ein ganz avanciertes Konzept. Vielleicht beschreiben Sie mal, was das Besondere an dieser Schule ist im Nachhinein.
Man nennt das im Allgemeinen Low-Tech. Das heißt, man benutzt, was die Leute schon kennen und verbessert sie mit einfachen Techniken. Zum Beispiel die Beimischung von ein bisschen Zement in dem Lehm macht die Lehmsteine stabiler, gleichmäßiger, ja, als dann die handgestrichenen Lehmsteine, die sogenannten Adobe Bricks. Und dann habe ich auch dasselbe Wellblech, was sie benutzen, eingesetzt, aber das Wellblech von der Gebäudehülle ein bisschen angehoben, ja, getrennt. Und ich habe dann durch geschickte Öffnungen oben in der Zwischendecke, aber auch Fensterelemente, eine Belüftungsmöglichkeit geschaffen, was das Fülltemperatur so niedrig ist, dass man das Gefühl hat, es gäbe eine Klimaanlage in dem Gebäude. Das waren einfache Ideen, die ich da verwendet habe.
Also ich kann das lustigerweise aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war mal in Burkina Faso, auch in einem ihrer Gebäude, nämlich im Operndorf in Afrika, das Christoph Schlingensief hat bauen lassen und durfte da übernachten. Und es ist tatsächlich eine ganz einfache Technik, die aber unglaublich gut funktioniert vor Ort und wirklich für eine Kühle in Schulräumen und in Schlafräumen sorgt, wo sonst, gerade wenn so moderne Materialien verwendet werden, eben eine fast unerträgliche Hitze herrscht. Sie haben für diese Prinzipien, wie Sie das umgesetzt haben, zuallererst in der Grundschule in Ihrem Heimatdorf, da haben Sie auch gleich wichtige Architekturpreise gewonnen, als Sie noch Student waren, nämlich den Aga Khan-Preis für Architektur, 2004 war das. Wie wichtig war denn dieser Preis für Sie? Also jetzt auch mal in dem Sinne, dass Sie gemerkt haben, das ist richtig, was ich da mache.
Für mich war das wichtig, weil diese Preise haben eigentlich meine Arbeit erst bekannt gemacht. Und natürlich, es hat den Stolz der Menschen in meinem Dorf ganz, ganz gewaltig gehoben. Ja, dass die Leute wissen, wir können drauf aufbauen, auf was wir am meisten haben, nämlich Lehm. Wirklich. Und daraus Schulen bauen, die wirklich Anerkennung finden. Aber für mich auch beruflich, da fingen Leute an, mich zu Vorträgen einzuladen. Und das, es dauerte nicht lange, bis dann die ersten Kunden kamen und wollten von mir diese Technik auch in ihren Gebäuden integriert sehen. Also so ging es. Der Aga Khan-Preis war ein gewaltiger Türöffner für mich. Ja, wirklich.
Eines Ihrer Grundprinzipien ist, lokale Baustoffe zu nehmen. Also in Burkina Faso war es der Lehm. Sie haben ja auch in anderen Ländern gebaut, auch in Deutschland. Was sind denn da lokale Baustoffe, die Sie dann verwenden?
Wissen Sie, für mich ist Deutschland die Wiege von Innovation. Also für mich. Als Kind kannte ich Deutschland als Made in Germany. Der Begriff Deutschland kannte ich nicht, aber Germany, 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 Germany. Das hörte man überall, wenn man von dort aus Werkzeuge bekommt. Die haben die besten Werkzeuge, die haben die besten Autos. Und dann kam ich nach Deutschland und natürlich war ich glücklich, dass ich dann an die Errungenschaften, also Bildung für alle, genoss und Architekt wurde. Wenn Sie hier dann arbeiten, dann gucke ich, was kann man dann einsetzen. Natürlich, Deutschland hat Holz, Deutschland hat ein erhöhtes Wissen. Wo ich meinen Punkt lege, ist es zu schauen, wie kann man wirklich zurück und passiv arbeiten in Deutschland. Weil in einer Nation wie Deutschland hat man die Tendenz, alles wirklich aus Hightech zu regeln. Ich glaube, das ist auf lange Sicht nicht die Lösung. Ich glaube, aus ökologischer Sicht nicht die Lösung für die breite Masse. Deshalb denke ich an Passivlösungen, auch an die Verwendung von Materialien, auch Bausteine, also Steine und auch Holz sind da wirklich gute Lösungen. Und dann, dass man auch passiv auch wirklich an der Sache rangeht und nicht nur noch mehr Schichten und so dünn und dünn und dünn. Wo wollen wir denn hin überhaupt? Man schafft Klassenräume, wo die Kinder überhaupt nicht atmen können. Corona hat uns ja ein Besseres gelehrt. So versuche ich natürlich. Und da muss man aber Kunden finden, die da mitmachen. In Montana zum Beispiel, inmitten der USA, da bin ich angekommen und ich sollte ein Pavillon schaffen. Und ich war beeindruckt von den Wäldern, die dort existierten und tote Wälder. Und das Holz bei mir zu Hause, das wäre ein Reichtum, ja. Da steht und niemand benutzt es. Ich habe den Kunden überredet, dieses Holz, was tot ist, ein neues Leben zu geben. Und da habe ich eine Skulptur mit diesen Hölzern wirklich geschaffen, was in ganz Amerika heute bekannt ist, so dass ich mich plötzlich dann im Präsidium von älteren Parks in den USA, in New York, und ich frage mich, Mensch, ist das überhaupt dein Leben? Aber dann sage ich, wow, diese Vorgehensweise, Rücksicht auf was lokal vorhanden ist, eröffnet Türen. Und so werde ich dann weitermachen.
Herr Kéré, Sie sind Architekt. Sie leben in Berlin, haben inzwischen in München eine Professur für Architektur. Gebaut haben Sie überall auf der Welt und aufgewachsen sind Sie in Burkina Faso. Wo auf der Welt fühlen Sie sich denn heute am meisten zu Hause?
Wow, das ist eine wichtige Frage. Im Grunde genommen bin ich schon in Deutschland zu Hause. Und zu Hause ist ja, wo man wirklich ein intellektuelles Umfeld vorfindet, womit man sich selber identifiziert. Und wissen Sie, ich habe neulich einen Preis gewonnen, das nennt sich Thomas Jefferson Award. Da hat einer ihrer Kollegen darüber geschrieben und mich daran erinnert, dass einer der ersten Gewinner war Mies van der Rohe. Und das ist ein Architekt, den ich so sehr bewundere und seinen Namen. Also kommen aus einem Dorf in Burkina Faso und plötzlich seinen Namen gleich zitieren mit so einer Ikone der modernen Architektur. Ja, das verdeutlicht nochmal, warum Deutschland so eigentlich eine intellektuelle Heimat für mich ist. Aber ich fühle mich mit Afrika sehr verbunden. Ich sage Afrika ganz bewusst, weil überall dort wir dieselben Bedingungen vorfinden. Menschen, die enthusiastisch sind, die wirklich sofort anpacken wollen, aber dass wir leider wirklich Entscheider haben, die nur von einer Legislaturperiode zum anderen denken. Also dort, wo ich was machen kann, das ist auch für mich auch eine Heimat.
Sie haben jetzt von den jungen Menschen gesprochen, die Chancen wittern und sie nicht wahrnehmen können. Sie selbst sind ja in einem Dorf aufgewachsen in den 60er Jahren mit 13 Geschwistern und Sie sind in diesem Dorf als erstes Kind überhaupt zur Schule gegangen. Warum denn gerade Sie?
Leider haben Leute viel nicht verstanden, weil dann irgendwann mal jemand auch wirklich das schöne Bild, aufgegriffen hat, dass mein Papa ein Chef und daraus hat man einen König gemacht. Und dann dachten die Leute, ich bin sehr privilegiert. Nein, also mein Vater hat ein Fahrrad, das überlassen, das ich versuche jetzt aufzuheben. Und falls ich eines Tages richtig berühmt werde, dass ich den Leuten zeige, aus wo ich komme, was ich dann geerbt habe von meinem Papa. Aber mein Papa war sehr visionär. Mein Papa hat mich als ersten Sohn zur Schule geschickt, ja, weil er einfach wollte, dass ich dann schreiben und lesen lerne. Er hat es satt, die Briefe, die er von der Regierung bekommen hat, liegen zu lassen, bis dann jemand, der lesen konnte, vorbeikam und ihm diese Briefe vorgelesen. Und daher hat er beschlossen, dass ich lesen und lernen sollte, zumal einige der Briefe waren ja auch intime, zum Beispiel Verwandte, die aus der Elfenbeinküste ihn geschrieben haben. Er wollte, dass sein Sohn ihm das dann, diese Botschaften übermittelt und nicht ein Fremder. Also das war sein Beweggrund.
Also haben Sie tatsächlich die Briefe geöffnet für Ihren Vater und ihm die vorgelesen? Irgendwann?
Als Kind? Ja, also es hört sich einfacher an. Es war nicht so. Nach dem ersten Jahr kam ich tatsächlich im Dorf und dann hat er seine Verwandten alle gesammelt, inklusive meiner Mama, die jungen Geschwistern und Cousins und alle und auch meine Onkels und sagt, hier, jetzt kannst du lesen. Dann hat er einen Stapel von Briefen hingelegt.
Gleich ganz viel Arbeit.
Und dann, ja genau, ich kann nicht lesen. Und dann sagte er, ich muss leider auf Moray sagen, was er gesagt hat. Jewoi, das ist so eine Art Ohlala. Also der kann das noch nicht. Aber es war so liebevoll dann rübergebracht und alle haben laut gelacht. Da muss ja noch viel mehr lernen. Also das war meine erste Erfahrung mit Briefe lesen. Aber in der Tat ging es. Ich muss aber auch ehrlich hier gestehen, dass ich diesen Mann, der mich so geehrt hat, Christoph Schlingensief, den Künstler, den Theatermensch, zu dem ich befreundet war und mit ihm gearbeitet habe, hat meinen Papa gekannt. Also wirklich so auch eine kurze Zeit. Es ist eine Verbindung entstanden, die Christoph auch wirklich, wie er immer sagte, also in seiner Kreativität begleitet hat. Aber mein Papa hat meinen Erfolg genossen. Ja, ich war mit meinem Papa in Indien und wir sind erste Klasse geflogen von Paris nach New Delhi. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Ja? Hier in Deutschland nicht, weil es ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie mit Ihrem Papa in einem Flieger sitzen und Sie fliegen bereits 2 Stunden und er fragt Sie, wann gehen wir endlich mal los? Und Sie ihm sagen, Papa, wir sind schon seit 2 Stunden in der Luft. Und da sagt er, nein. Ich dachte, das wird so wackeln wie die Busse oder wenn, ich habe gesagt, nein, wir sind schon in der Luft. Wissen Sie, so ein Gefühl hat man im Westen verloren, weil wir nehmen so viele für selbstverständlich. Deshalb bin ich so dankbar, dass mein Papa die Mühe gehabt hat, anstelle, dass ich auf die Felder gearbeitet habe, mich in die Schule geschickt.
Ja, also ist eine ganz berührende Geschichte, die auch zeigt, wie viel Dankbarkeit Sie natürlich haben, auch für den besonderen Weg jetzt aus der Perspektive des Dorfes, den Sie gehen durften. Sie haben dann eine Lehre gemacht in Burkina Faso noch und sind dann nach Deutschland gekommen und zwar mit einem Stipendium der Karl-Duisburg-Gesellschaft, haben dann auch Architektur studiert in Berlin. Hatten Sie denn da immer auch das Gefühl, das schwingt ja auch gerade so ein bisschen mit, dass das Dorf eigentlich innerlich noch bei Ihnen ist und dass Sie vielleicht, weil Sie auch privilegiert sind, da auch was zurückgeben wollen?
Oh ja. Jeder Afrikaner trägt sein Dorf mit sich. Und wenn man das vergessen hat, dann sind die Verwandten, die einen daran erinnern. Ja, und die werden so reden, bis dann die Mutter, die arme Mutter, ihnen irgendeines Tages mal schreibt und sagt, du, wenn es nicht dort weitergeht, dann komm lieber und mag Kinder. Mir ist das passiert. Ganz massiv.
Haben Sie aber nicht gemacht.
Der soll endlich mal kommen. Ja, ich habe Glück, dass ich resilient war. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich was zurückgeben muss. Wissen Sie, als mein Papa mich in die Schule schickte, hat er auch kein Geld. Und ich erinnere mich, dass die Frauen auch immer, wenn man zurück zur Schule, in den Ferien kam ich nach Hause. Und dann, wenn ich zurück müsste, dann hat meine Mama gesagt, du musst goodbye, also auf Wiedersehen jedem zeigen. Und ich erinnere mich, dass jede ältere Frau wirklich den letzten Kosten eigentlich mir mitgegeben hatte. Und eines Tages habe ich sie ja auch gefragt, Mensch, Mama, warum lieben mich alle Frauen? Und so, da meinte sie, die investieren in deine Zukunft. Du wirst eines Tages wissen. Also es gibt diese Verbundenheit, die man eigentlich nicht erklären kann. Man muss es leben, man muss dann aus der Mitte kommen.
Wechseln wir nochmal die Perspektive. Also Sie jetzt in Deutschland, in Ihrem Studium Architektur in den 80er, 90er Jahren. Wie war das denn damals für einen Studenten aus Afrika hierzulande? Also haben Sie sich da willkommen gefühlt, wertgeschätzt? Oder hatten Sie manchmal auch das Gefühl, dass Sie doch sehr allein sind?
am Anfang aus menschlicher Sicht schon alleine. Sie sind in Afrika, sie sind immer mit Menschen umgeben. Und plötzlich kommen sie in diese rationalen Gesellschaft, also arbeitsstellig, alles so gut organisiert. Die Leute haben keine Zeit. Wirklich, die Menschen hatten hier keine Zeit. Und ich hatte auch vor, nach dem Studium auch hier nicht zu arbeiten. Ich wollte nach dem Studium nicht hier bleiben, weil ich empfand die Gesellschaft ein bisschen kalt. Ich wollte auch nicht Assistent werden in der Uni, weil ich fand sie alle so schrecklich gestresst. Ich wollte nie bei einer NGO arbeiten, weil ich fand sie alle gestresst und so. Und geschweige denn Professoren, die dann wirklich fast keine Zeit hatten, weil sie so viele. Und raten Sie, ich mache das alles und ich bin glücklich dabei. Ja, ich lehre, ich habe ein Büro in Berlin, ich habe meine kleine Stiftung, ich habe Architekturprojekte, ich bin dabei glücklich, also, und lebe hier. Aber am Anfang, die Wahrnehmung war so, dass die Gesellschaft schon kalt war, weil jeder mit sich selbst beschäftigt war. Ja, aber Deutschland hatte so eine Politik, zu versuchen, dass viele Menschen aus verschiedenen Ländern auch hier Fuß fassen dürften. Und damals war Burkina Faso auf einer sogenannten grüne Liste. Ja, man hat dann ein Auge zugedruckt und dann waren ein paar hier. Also es war so, die soziale Kälte war aufgrund der Arbeitsteiligkeit und aufgrund der eigenen Erfahrung in Afrika, wo du inmitten der Sippe bist. In Wirklichkeit heute denke ich, dass es sogar eine Belastung ist. Man muss ab und zu mal seine Zeit finden. Ich freue mich in Deutschland, wenn ich manchmal nicht Leute um mich herum habe.
Also, ja. Wie wichtig ist denn Musik in deinem Alltag? Also ich sage das deswegen, weil wir jetzt Musik aus Burkina Faso spielen, und zwar von Victor Demé.
Oh, Musik ist so wichtig. Also Musik ist, es unterstützt uns. Also wenn man traurig ist, man hört Musik, es baut einem auf. Wenn man richtig aktiv beim Sport, also zumindest mir geht es so, dann höre ich bestimmte Lieder. Sie werden erstaunen. Ich höre auch Beethoven, ich höre klassische Musik, ich höre, und die habe ich alle. Natürlich, ich liebe afrikanische Musik, ich liebe Bob Marley, und Musik ist Teil meines Alltags. Ja, ja.
Musik aus Burkina Faso, und zwar von Victor Demé. Herr Kéré, mögen Sie den, Victor Demé?
Oh ja. Ja, das ist Diula. Das ist so die zweitgrößte Volksgruppe in Burkina Faso.
Ja, ich wollte gerade fragen, also Sie haben vorhin schon Moré erwähnt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sprache in Burkina Faso. Verstehen Sie die Sprache, in der gerade gesungen wurde, auch?
Nicht so, wie ich Moré, also spreche und verstehe, aber da gibt es Grundbegriffe, die man eigentlich kann. Aber das ist eine völlig andere Sprache als Moré.
Ja, also ist ein Land mit vielen Sprachen. Französisch haben Sie sicher auch gelernt. Und Moré, sind Sie so aufgewachsen mit den beiden Sprachen?
Genau, ich bin mit Moré groß geworden, weil so in meiner Region die Hauptsprache Moré ist. Aber ich bin Bissa. Das ist eine andere Sprache, ich spreche Moré und Bissa, also als Muttersprachen.
Also sind mindestens viersprachig, wenn ich das gerade höre. Moré, Ihre eigene Sprache, Bissa, Französisch, Deutsch und vermutlich noch einige andere.
Ja, Englisch, damit man unterwegs kommt. Ein bisschen Italienisch, weil ich 5 Jahre lang in der italienischen Schweiz gelehrt habe, obwohl man dann Englisch gelehrt hat.
Polyglott. SWR 2 Tandem. Bei uns ist der Architekt Francis Kéré. Er begeistert sich für nachhaltiges Bauen mit lokalen Materialien, gerade in Entwicklungsländern. Herr Kéré, Sie sprechen nicht nur viele Sprachen der Welt, Sie bauen auch auf der ganzen Welt. Ein Projekt, das Sie machen, wir haben es am Anfang einmal angesprochen, das ist das neue Parlamentsgebäude in Benin, also in Westafrika. Die Grundidee, auch das haben Sie schon erwähnt, ist der Baobab-Baum, also der Affenbrotbaum. Wie kann man sich das denn vorstellen? Warum haben Sie den Baobab als Grundsymbol, als Grundstruktur sich überlegt?
Ja, Meistens ist es so, dass Versammlungen, Begegnungen unter einem großen Baum stattfinden und in Burkina häufiger unter dem Affenbrotbaum, der dann wirklich wie auf Englisch gesagt Landmark, das ist ein Gebäude, sagen wir so, das ist von sehr weit zu sehen und somit als Orientierungspunkt. Und das habe ich dann natürlich eingesetzt, weil er für die Kultur und die demokratischen Prozesse in Afrika viel Bedeutung hat. Also man kommt hin und kann dann sich bei einer Begegnung beteiligen, ohne vorher eingeladen zu werden. Das ist so eine Art von Demokratisierung, weil man dann unter einem Baum anders steht, als ob in einer Schulklasse, wo wir frontal sitzen. Das haben wir in Afrika von der Kolonie mitbekommen. Aber diskutieren in Afrika ist Angesicht zu Angesicht. Man sitzt eher im Kreis als dann hintereinander. Und also, wir wollten dem Parlamenthaus diese Symbolik zugrunde legen.
Als Architekt, wenn man baut, dann baut man ja nie für sich, man baut für jemand anderen. Und oft sind das dann auch Menschen mit ganz besonderen Ideen, manchmal auch nicht immer einfachen Ideen. Zum Beispiel haben Sie für den deutschen Aktionskünstler Christoph Schlingensief einmal gearbeitet. Der hat Sie nämlich beauftragt, ein Operndorf in Afrika zu bauen, also auch in Burkina Faso. Was haben Sie denn gedacht, als Sie diese Idee zum ersten Mal gehört haben? Ein Operndorf mitten in der Savanne im Nirgendwo?
Ja, was viele auch sich dann natürlich vorstellen können, Hirngespinste, wenn man das so sagen darf. Und dann hörte ich ihn zu, wie er dann von seiner Passion, von seiner Leidenschaft geredet hat und auch über die Oper und dass es ihm nicht darum ging, eine Reproduktion von Oper als Kultureinrichtung im Westen in Afrika zu reproduzieren, sondern eine Struktur zu schaffen, welche das Vorhandene im Land sammelt und dokumentiert und verbreitet, dann war ich begeistert. Aber ich würde sagen, jeder würde auch sofort auch mit Christoph Schlingensief arbeiten. Das ist ein Mensch, der gibt nicht auf und er ist mit so einem Charisma so, dass man eigentlich baff ist, wenn man nicht mitmacht. Und so, ja, also von einer Idee wurde tatsächlich Realität. Auch wenn es nicht so ist, dass da wie eine Oper zu stehen haben oder noch nicht, sagen wir so. Aber wir haben für die Verhältnisse in Burkina Faso waren wir erfolgreich.
Also ich war ja tatsächlich einmal da. Ich habe eine Reportage machen dürfen über dieses Operndorf und habe dann auch in einem von Ihnen gebauten Wohnhaus übernachtet. Also ich fand das ganz toll, dann morgens sich vom Lärm der Schulkinder wecken zu lassen, so aus der Tür zu treten. Vor mir war da der Platz, wo mal das Festspielhaus sein soll. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie vor Ort sind im Operndorf? Übernachten Sie dann auch in Ihren eigenen Wohnungen?
Viel öfter, als ich das zu tun hatte, habe ich und auch mal in der Klasse, wenn die Häuser für die Künstler belegt waren. Und dann ist es natürlich, der Ort ist faszinierend. Die Ruhe, wirklich, bei Nacht, ja, wenn man dann da ist. Und das natürlich habe viele weitere Berührungspunkte mit dem Ort, weil ich stand da mit Christoph und auch mal mit Aino. Und Christoph hat diese Ruhe genossen. Und so, wenn ich dort war und es ruhig war, habe ich ihn, sei es im Inn zu motivieren, das war dann, wo wirklich die Hiob-Botschaften kamen wegen der Erkrankung. Ja, wenn da wirklich schlimmer war, dann hat man immer gesagt, ey, mein Lieber, hör mal zu, wo ich bin. Es ist ruhig hier, es ist friedlich hier. Und ich weiß, dass es ihm immer wohl getan hat. Also wenn man dort, ich denke ich an diese Zeit und diese Ruhe.
Wirklich. Erlauben Sie mir kurz den Bogen einmal für diejenigen unter den Hörern und Hörern zu spannen, die Geschichte nicht ganz gut kennen. Christoph Schlingensief ist leider nach der Gründung des Operndorfs so ungefähr 2010 muss das gewesen sein, dann relativ schnell an Krebs gestorben und seine Witwe Aino Labaranz hat dann das Projekt seither übernommen und führt es fort. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie da vor Ort sind? Also als Architekt, wenn man so durch sein eigenes Werk geht und da vielleicht auch schläft, also schlafen Sie dann zum Beispiel gut oder denken Sie eigentlich immer, der Stein, der könnte noch anders gesetzt werden und hier hätte ich noch was, ein Detail anders machen können?
Sie haben mich erwischt, genau so denke ich immer. Ja, da ist, bis ich dann vor kurzem, da hat ein französischer Journalist gesagt, du musst aufhören, die vielen Fehler deiner Projekte zu sehen. Der Mensch, der ankommt, sieht das nicht. Ja, also der von außen und nicht der bei der Schaffung da war, die Leute sehen das nicht, die sehen das Fertige. Im Grunde genommen fürs Operndorf, so wie viele meiner Projekte, ich habe immer das Gefühl, ich könnte es noch besser machen. Ja, dass ich jene Steine anders oder so, auch das Dach. Aber praktischerweise im Operndorf, man muss auch heute zugeben, uns fehlen Mittel, es fehlt Geld, um tatsächlich, was man in die Hand nehmen könnte, um die Struktur weiter auszubauen. Aber Christoph hatte ja gesagt, es muss langsam wachsen. So, und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass es eigentlich gut ist, was wir jetzt haben.
Ja, als ich in dem Operndorf war, da ist es ja erstmal so, dass man das Festspielhaus vermisst. Also es fehlt die Oper, ja. Es fehlt das Zentrum, aber man merkt relativ schnell, dass es extrem wichtig für die Menschen aus der Umgebung geworden ist. Also die reisen aus 50 Kilometern an, um zum Zahnarzt zu gehen. Die Frauen kriegen ihre Kinder da, die Schulen sind voller zufriedener Kinder. Ist das für Sie jetzt ganz allgemein in Ihrer Architektur am Ende entscheidend, was die Menschen machen mit dem, was sie bauen?
Ja, ich sehe das als einen Rahmen, den man steckt. Ich sage Rahmen, weil auf dem Englischen sage ich immer, is a frame. I'm constructing a frame and people will play with it. Ich schaffe Rahmen und freue mich, wenn die Leute Besitz davon nehmen. Und so ist das mit dem Operndorf. Und ich glaube, fürs Operndorf speziell ist das auch im Sinne von Christoph. Er hat mir, das muss ich zugeben, auch viele wollen das nicht hören. Ich habe Freunde, die partout kämpfen und wollen nicht, dass man mich nur mit Christoph zusammen sieht. Aber es ist so, Christoph hat mir sehr viele Dinge beigebracht. Wahnsinnig so viele Dinge. Also auch die Begriff der sozialen Plastik. Ja, ich hatte das in der Uni gehört, aber wissen Sie, wenn man aus Burkina Faso kommt, in Deutschland landet, sozusagen im Schlaraffenland und hungrig nach Wissen, so betrachte ich mich, ich darf das so sagen, ich wollte bauen lernen, ich wollte viel von Deutschland lernen, da schätze ich mir, oder es war mir egal, was soziale Plastik ist, was Joseph Beuys war, und Christoph hat mir diese Leute mit ihrer Beruflichkeit nahegebracht, und wenn ich das Operndorf so sehe, wie sie beschrieben, dass Leute kommen, es von sehr weit her kommen und eine zahnmedizinische Versorgung davon zu profitieren, ja, dann sage ich immer, hier in Deutschland hat man so viel, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ein bisschen wenig täte den Menschen hier gut. Nein, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir nehmen so viele Dinge wie Selbstverständlichkeit und wissen nicht, was wir eigentlich haben. Ja, ich gönne es, ich will, dass Deutschland noch viel mehr hat, aber ich will ab und zu mal auch wirklich bewusst sein, was für Errungenschaften es hier gibt, täte auch gut.
Herr Kerry, Sie als Architekt, gibt es da eigentlich auch so eine Art Berufskrankheit, wenn Sie durch die Welt gehen, wenn Sie reisen, dass Sie immer, wenn Sie Gebäude sehen, gleich denken, wie ist das gebaut worden, wie kann ich das vielleicht auch für meine eigene Arbeit nutzen? Oder können Sie auch ganz unbeschwert Dinge, Gebäude genießen?
Tatsächlich gibt es eine Krankheit, ja. Dass wir daran interessiert sind zu wissen, wie ist das, was ich vor mir sehe, aufgebaut. Und ich weiß nicht, ich kann das versuchen zu beschreiben. Gerade bin ich in einer Zwickmühle. Ja? Ich arbeite gerade an der 23. Triennale in Mailand. Ja? Da muss ich dann was schaffen. Und ich arbeite mit dem Stefano Boeri. Der hat diese Bosco-Vertikale errichtet. Das ist ein Hochhaus, was grün ist. Das ist das Erste, was wir als grüne Fassade immer sehen, demonstriert hat in der Architektur. Und jetzt plane ich, für eine der Sponsoren der TU, Ingeborg Pohl, eine Kita inmitten meines Campuses.
Wissen Sie? In München, ja?
München. Mhm. Also es ist Wahnsinn. Und ich habe die Idee, weil dann es ist ein Begriff gefallen von meinem Präsidenten, den Professor Hoffmann. Es soll eine grüne Oase werden. Und Ingeborg selber redet von da. Ich will, dass die Kinder der Lehrenden und der Professoren wirklich auf einem grünen Hof hingebracht werden, während ihre, die Mütter vor allem, ihren beruflichen, ihrer Karriere nachgehen. Ja, die kämpfe ich und überlege gerade mit dem Stefano, Bosco Verticale, wie kannst du das im kleinen Rahmen? Also, wenn ich durch München gehe und ich die Balkone sehe mit den Blumen, dann denke ich mittlerweile an meiner Kita. Wie kannst du von den Details nehmen und so in Architektur interpretieren, gleichzeitig, dass du wirklich was machst, was einmalig ist. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil dann sie stehen und wissen nicht, wie es weit geht. Insofern, wenn wir nach einer Lösung von einem Problem bei einem Projekt, was wir gerade haben, wenn man reist, dann sieht man Gebäude und versucht da rauszulernen, wie kann ich das besser für meine eigenen Projekte nutzen. Also es gibt eine Berufskrankheit ja bei uns Architekten auch.
Sie haben es schon erwähnt, Sie sind Professor an der TU München. Wie wichtig ist es denn für Sie, Ihre eigenen Erfahrungen, das, was Sie gelernt haben, da weiterzugeben an der Universität?
es ist nicht nur die Weitergabe, wissen Sie? Ein guter, wirklich visionärer Kollege von mir, damals in der Schweiz, der Olgiati, hatte gesagt, du Francis, wenn ich im Büro bin, das ist immer sehr ernst. Wenn ich mit den Studenten sitze, ja, dann ist es so, dass sie mit Fantasie an der Sache gehen. Das weckt uns wieder, dass wir wirklich fantasievoll auch an unseren Aufgaben gehen. Sonst ohne die Lehre stirbt alles. Also, und das ist wirklich erfrischend, wenn man dann mit jungen Menschen arbeitet. Wir vermitteln zwar, wir teilen unsere Erfahrungen, aber wir lernen diese Ungezwungenheit.
Herr Carré, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie gerne, also wie möchten Sie gerne wohnen, damit Sie glücklich sind?
Viel, viel Sonne, dass man sich zurückziehen kann in einer Wohnung, dass sie sehr gemütlich ist, dass die nicht allzu sehr kalt ist und dann wirklich so mit Materialien, haptische Materialien, so ich mag Holz, ja, ich mag auch die Rauchheit vom Ziegel, ja. Ja, also und ich mag dann wirklich nicht überfüllte Räume. Ich mag es rumzudrehen. Während ich mit Ihnen rede, ich drehe mich in meiner Wohnung und sehe, was ich alles so hier um mich herum habe. Aber das Tolle, es ist Licht und dann gemütlich muss es drin sein.
Francis Carré, man merkt, dass Sie sich bei sich wohlfühlen. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Danke, Herr Battarilio.
Das war SWR 2 Tandem. Unser Gast war uns von zu Hause in Berlin zugeschaltet. Die Musik hat Moritz Schelius ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Jean Hund. Und mein Name ist Patrick Battarilo.